Heute Morgen predige ich über Matthäus Kapitel 6, Matthäus Kapitel 6, Vers 19 bis 24. 6, Vers 19 bis 24. Da sagt Jesus: Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zunichte machen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zunichte machen und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge lauter ist, wird dein ganzer Leib voll Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es gibt ein Sprichwort, das Sie kennen: Geld regiert die Welt. Und einen biblischen Grundsatz: Geben ist seliger als Nehmen. Ist die Frage, was mich mehr beeindruckt: Geld regiert die Welt oder Geben ist seliger als Nehmen? Für Gott passt auf jeden Fall die zweite Hälfte besser: Geben ist seliger als Nehmen, denn er ist immer ein gebender Gott. Heute feiern wir Erntedankfest, erinnern uns an all das Schöne, was er gibt, in der Natur, aber nicht nur in der Natur, auch in der Industrie, in Form von Arbeitsplätzen, Sozialleistungen, Krankenversicherung, in technischen Mitteln, die wir haben, in Medien, die wir benutzen können, in Bildung, die wir haben und bekommen, in der Möglichkeit zu reisen, alles Dinge, die uns eigentlich ein Stück weit gegeben sind, die unseren Möglichkeiten entsprechen. Wenn wir so viel haben, müssten wir eigentlich ein Volk sein, das überaus dankbar ist. Der Dank müsste morgens beginnen, wenn wir aufstehen, und abends aufhören, wenn wir schlafen gehen. Wenn wir uns persönlich ein bisschen ehrlich beobachten, stellen wir fest, meistens ist es nicht so. Morgens beim Aufstehen sind vielleicht Sorgen die ersten Gedanken und abends beim Schlafengehen, naja, heute hat es wieder mal geklappt, ein Glück, den Tag hast du hinter dir oder ähnliches. Ich weiß nicht, wie Sie aufstehen und wie Sie schlafen gehen, vielleicht ganz anders. Ist die Frage, was für eine Rolle spielt der Dank? Wobei Gott uns ja nicht nur in der Natur viel Gutes gab oder in der Industrie oder im Dienstleistungsgewerbe, sondern die größte Gabe, die er uns gab, ist sein Sohn. Sie kennen wahrscheinlich diesen schönen Bibelvers, der bekannteste der ganzen Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die größte Gabe Gottes für uns, Johannes 3, Vers 16. Und wenn wir diese Gabe annehmen, bekommen wir das Geschenk des ewigen Lebens, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Insofern unterscheiden sich die Dinge in zwei Bereichen. Es gibt Gaben sozusagen für das Leben bis zur Grenze des Todes, und dann gibt es Gaben, die auch über diese Grenze hinaus noch Geltung haben. Einmal die Gabe seines Sohnes, das Geschenk des ewigen Lebens, und dann spricht Jesus hier von Schätzen, die wir uns im Himmel sammeln sollen. Das heißt, da scheint sogar irgendwas mit in die Ewigkeit hinüber zu gehen. Denken wir erst einmal kurz über uns persönlich nach, über unser Volk und unser Leben. Deutschland ist inzwischen die reichste Nation der ganzen Welt geworden. Das Bruttosozialprodukt der Deutschen hat selbst Japaner und Amerikaner überflügelt. Jeder Bundesbürger hat nach statistischen Angaben pro Jahr 29.640 Mark erwirtschaftet im Rahmen dieses Bruttosozialproduktes. Bruttosozialprodukt ist die Gesamtheit aller erwirtschafteten Leistungen eines Volkes. Damit liegen wir 2.000 Mark vor Amerika und ungefähr 5.000 Mark vor Japan. Das heißt, wir sind unter 170 Nationen, es gibt die Nation Nummer 1. Das eine Zahl, zusammen mit den westlichen Industrienationen, stellen wir etwa ein Sechstel der Weltbevölkerung, aber wir verwalten vier Sechstel des Einkommens der Weltbevölkerung. Ein Sechstel der Weltbevölkerung verwaltet vier Sechstel des Welteinkommens. Noch ein bisschen Statistik, vielleicht interessiert es manchen, vielleicht nicht. In den letzten 30 Jahren haben sich die Spareinlagen und das Kapital, wenn man so will, verdreißigfacht in der Bundesrepublik. In den letzten 30 Jahren haben sich die Spareinlagen zumindest verdreißigfacht. Als Statistik müsste also jeder mindestens über 39.000 so und so viel Mark verfügen. Das ist Statistik, also wir verfügen da nicht drüber, aber es ist ein Durchschnitt pro Kopf und Sparkonto. Das ist eine tolle Zahl. In 30 Jahren verdreißigfachte Spareinlagen. In denselben 20 bis 30 Jahren hat sich die Zahl der Kinder halbiert in der Bundesrepublik. Das heißt, man ist nicht bereit, diesen wachsenden Wohlstand selbst in der eigenen Familie zu teilen mit anderen. Das heißt, wir sind wahrscheinlich das kinderfeindlichste Land der ganzen Erde geworden. Bodo Schwing sagte mal, dieser bekannte Gründer von Bethel, der sagte mal, Geld macht hart, Geld macht hart. Sieht man sogar schon, wenn man Wohnungen baut, Wohnzimmer hat 30 bis 40 Quadratmeter, das Kinderzimmer manchmal nur 9 bis 10. So eine vergrößerte Hundehütte, sage ich mal scherzhaft. Ich sage es nur als Zeichen, wo wir unsere Schwerpunkte hinsetzen. Und das ist natürlich schon beeindruckend und auch bedrückend. Es gibt noch weitere statistische Werte. Es gibt eine ganze Reihe von Bundesbürgern, die regelmäßig Spenden geben. Das sind 19%, während 16% nie etwas geben und der Rest irgendwo dazwischen drin liegt. Und pro Kopf und Jahr in der letzten Zeit wurden in der Bundesrepublik etwa 60 Mark gespendet. Man überlegt, 39.000 Mark, 800 etwa auf dem Sparkonto, Statistik, 60 Mark pro Kopf gespendet. Irgendwo klafft das so ein bisschen ziemlich weit auseinander. Geld macht hart. Von Israel heißt es, als Israel satt wurde, vergaß es Gott. Als Israel satt wurde, vergaß es Gott. Nach dem Krieg, als hier noch ziemlich alles in Trümmern lag, schrien die Menschen zu Gott. Dann haben sie den besten Ersatz für Gott kennengelernt. Das ist die Selbstsicherung durch Wohlstand. Der beste Ersatz für die fehlende Geborgenheit in Gott ist die Selbstsicherung durch Wohlstand und Einkommen. Es macht mich nämlich ein Stück unabhängig, unabhängig von meinen Familienangehörigen, unabhängig von der Nachbarschaftshilfe, unabhängig von den Gebeten zu Gott, weil ich eigentlich alles mir selbst leisten kann. Geld schützt das Leben, es schafft Geborgenheit, denkt man, es schafft aber auch sehr viel Unruhe und sehr viel Sorgen. Es schafft sehr viele Bemühungen der Selbstsicherung, damit dieses Geld einem nicht wieder abhanden kommt durch Inflation, durch, wie es hier in der Bibel steht, durch Motten, durch Rost, durch Diebe. Ja, man könnte auch sagen, durch Kriege, durch Vertreibung, wie viel verlieren schlagartig dann alles, was sie besessen haben. Oder vielleicht auch durch Krankheit, dann verliert man zwar nicht das, was man hat, aber man kann es nicht mehr benutzen. Und das ist dann auch schwierig. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass jeder siebte Vers im Neuen Testament handelt von Geld oder von Besitz. Jeder siebte Vers nahezu im Neuen Testament handelt von Geld oder von Besitz. Interessant, offensichtlich ein wichtiges Thema. Denn Gottes Prinzip ist, geben ist seliger als nehmen. Aber die Bibel verrät uns, dass es einen Gegengott gibt, der den Namen Satan trägt, der sozusagen der Gott dieser Welt, und dessen Prinzip ist, hast du was, bist du was. Das heißt, schaffe dir einen Bereich, in dem du Einfluss gewinnst, dann stellst du etwas dar, dann kannst du sozusagen selbst Gott sein in deinem kleinen oder größeren Bereich. Durch dein Wissen, durch dein Können, durch deinen finanziellen Einfluss, denn Geld ist ja auch Macht und Ähnliches. Er versuchte Jesus zu verführen in dieser Versuchung, indem er sagte, bete mich an und ich gebe dir alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit. Das heißt, wenn du mitspielst in diesem Spiel der Welt, kriegst du alles sofort. Du brauchst gar nicht erst ans Kreuz zu gehen, um Einfluss über Menschen zu gewinnen. Du kriegst es so gratis von mir geliefert. Die Frage ist, wo wir stehen, wie wir mit all diesen Dingen umgehen. Im Alten Testament war es üblich, dass man die Erstlinge der Ernte Gott brachte. Das heißt, wenn ein Baum zum ersten Mal Äpfel hatte, hat man den nicht gegessen, sondern in den Tempel gebracht oder zumindest dem Priester gegeben als Dank für Gott. Wenn ein Feld zum ersten Mal etwas getragen hat, hat man es zuerst Gott gegeben. Alles Erste gehörte Gott und das Zweite und Folgende gehörte dann den Menschen. 10% des Einkommens brachte man zum Tempel, um den Gottesdienst zu finanzieren und die Priester zu bezahlen, die Opfer zu bezahlen und Gott damit Dank zu geben. Außerdem sorgten sich die Leute für Schwache, Kranke und Arme, für Fremde und hatten für sie ein offenes Herz und auch Portemonnaie. Wir haben das ersetzt durch Kirchensteuern, durch Sozialgesetzgebung. Deshalb brauchen wir uns darum nicht mehr zu kümmern. Oder vielleicht auch nicht. Geld regiert die Welt, geben ist seliger als nehmen. Irgendwo stehen wir persönlich dazwischen. Eins von beiden Grundsätzen wird mich bestimmen. Durch Geld kann ich mir nicht das Himmelreich kaufen, auch wenn ich 50.000 Mark spenden würde, kommt es immer darauf an, aus welchen Motiven gebe ich das. Ist das eine Sachspende oder eine, wo ich mich selbst profilieren will, vielleicht vorher den Fotografen bestelle, damit er das auch mitkriegt, dass ich das war? Ganz verschieden. Oder ist es aus Liebe zu Gott oder zu irgendwelchen Menschen weitergegeben? Wir können mit Geld so viel Gutes tun. Wir können mit 50 Mark ein Patenkind in der dritten Welt unterstützen. Wir können durch Kassetten andere diese gute Nachricht von Jesus verschenken. Wir können Bücher weitergeben, in denen sehr viel Gutes enthalten ist über Gott. Wir können Boten finanzieren, die in anderen Ländern sozial oder auch evangelistisch helfen und mitarbeiten. Wir können Projekte unterstützen. Wir können aber auch unsere Wohnung öffnen für diesen und jenen Zweck, für Einladungen, für Gesprächskreise, für Kontakte oder unser Fahrzeug benutzen oder unser Telefon. Es gibt viele Möglichkeiten, das, was Gott uns gibt, weiterzugeben. Der Dank ist ein wichtiger Punkt dabei und sicher auch das Gebet. Wir sollen nicht Schätze sammeln auf Erden, sondern im Himmel. Da gibt es so eine nette erfundene Geschichte, wo ein Chauffeur und sein Chef, beide gläubige Leute, gestorben sind. Und dann kamen sie in die Ewigkeit und da wurde ihnen eine Villa und ein kleineres Häuschen gezeigt, in dem sie wohnen dürften. Und der Chef ging wie gewohnt auf die Villa zu und der Chauffeur auf das kleine Häuschen, bis ihnen dann gesagt wurde, es sei genau umgedreht, der Chauffeur käme in das große Haus und der Chef in das kleine. Denn das Haus wäre von diesem Baumaterial gebaut worden, was diese Leute zu ihren Lebzeiten nach oben geschickt haben, in Form von Gaben, die sie Gott zur Verfügung stellten. Gut, eine erfundene Geschichte. Ist die Frage, was sind denn Schätze im Himmel? Es sind Dinge, die ich aus Dank Gott wieder zur Verfügung stelle. Das kann alles sein, bis hin zu diesem Geschenk der Zeit für irgendwelche Menschen. Schätze im Himmel. Und dann ist hier von einem hellen und einem bösen Auge die Rede. Das helle Auge ist das Auge, das das Licht Gottes sieht und damit auch die Not anderer Menschen entdeckt und vielleicht in einer gewissen Weise auch für sie offen ist. Das böse Auge ist das, das nur sich sieht und damit die Welt Gottes aus den Augen verliert und nur seine kleine eigene Welt im Blick hat und damit in Gottes Augen finster bleibt und finster reagiert. Zum Thema Geben, wenn ich schon darüber rede, es geht sicher nicht darum, gefühlsmäßig zu geben, so nach dem Motto, heute hat mich das Wort irgendwo mal erreicht, jetzt lange ich da mal zu und gebe irgendwo etwas. Es geht darum, planmäßig zu geben, das einzuplanen, betend einzuplanen. Was kann ich weitergeben, lieber Herr, in deiner Führung? Also weder gefühlsmäßig noch unbedacht, sondern sinnvoll. Denn manchmal unterstützt man ja auch vorschnell Leute, die auf Kosten anderer leben. Und davon gibt es sehr viele Leute, die auf Kosten anderer leben, im negativen Sinn. Es wäre schlecht, wenn ich die dann auch noch unterstützen würde, nur weil das Mitleid mich rührt. Sondern da muss ich schon Gott fragen, ist das mein Auftrag oder nicht? Zum Thema Geld gehört sicher auch, dass wir nicht gedankenlos und unplanmäßig damit umgehen. Nicht gedankenlos und unplanmäßig damit umgehen. Weil das mein inneres Leben ein Stück weit verdirbt, sondern dass wir sorgfältig und verantwortlich und nicht leichtfertig damit umgehen, auch nicht leichtfertig Schulden machen, die uns hinterher vielleicht so drücken, dass wir gar nicht mehr weiter wissen, sondern auch hier mit Gott darüber reden. Wir sollen Haushalter sein, sagt die Bibel, und letztlich nicht dem Mammon dienen, sondern Gott. Für das Wort dienen steht hier das Wort Sklave sein. Das kann man sich vorstellen, ja, wenn einer Sklave ist bei dem einen Herrn, der kann schlecht beim Nachbarn auch noch Sklave sein. Das geht nicht. Wenn der eine sagt, du musst heute einen Garten umgraben, der andere sagt, nee, muss mal mein Auto putzen. Das geht nicht. Er kann nur zu einem gehören. Und so sagt Jesus, dass das Geld genauso eine Herrschaft ausübt wie Gott. Vergleichen wir das noch kurz miteinander, wie das Geld herrscht, Mammon, Besitz im weiteren Sinn, und wie Gott. Zunächst beides motiviert zum Einsatz. Geld motiviert zum Einsatz, Gott motiviert auch zum Einsatz, zur Arbeit. Durch beide gewinnen wir Einfluss im Leben und in unserer Umwelt, sowohl durch Geld als auch durch Gott. Ist die Frage, und Gott gewinnt Einfluss bei uns und Geld gewinnt Einfluss, prüfen wir einmal unsere Fantasie, unseren Willen und unsere Zeiteinteilung. Worum kreist das? Kreist das mehr um das Thema Geld und alles, was damit zusammenhängt, auch Sorgen, Überlegungen, Planungen? Oder mehr um das, was Gott in unserem Leben tun möchte? Oder überlegen wir einmal, wenn die Firma sagt, du musst morgens um 5:30 aufstehen, dann stehen wir um 5:30 auf, weil wir dann rechtzeitig am Arbeitsplatz sind. Wenn Gott einem klar machen würde, steh doch bitte mal morgens um 5:30 auf, damit du eine Stunde Zeit hast, mit mir im Gebet und in der Bibel Kontakt zu haben, dann würden wir sagen, oh, ich glaube, halbe Stunde reicht doch auch, Viertelstunde wird es vielleicht auch tun. Ist die Frage, wer darf meine Zeiteinteilung mehr bestimmen, Gott oder das Thema Geld? Wenn wir Geld verdienen, sind wir schnell bereit, auch Überstunden zu machen, vielleicht eine Nacht durchzuarbeiten. Wer wäre schon bereit, für Gott so etwas zu tun, bis in eine Nacht hinein tätig zu sein, nur weil er es möchte? Ist die Frage also, wer bestimmt mich? Wobei Geld in der Bibel nicht entwertet wird. Wir sollen nur damit verantwortlich umgehen. Beide vermitteln Werte im Leben, unterschiedlicher Art. Beide geben Versprechungen. Gott verspricht Frieden, das Geld verspricht Ruhe zu geben. Beide versprechen Geborgenheit. Beide versprechen Trost. Beide Selbstentfaltung und Einfluss. Es gibt also viele Dinge, die man auf jeder Seite gewinnen kann, allerdings sicher vom Ergebnis her sehr unterschiedlich. Wir sollen Haushalter Gottes sein und Herzensgemeinschaft mit Gott haben. Gott ist ein gebender Gott. Er gibt seinen Sohn, er gibt alle Dinge kostenlos. Das können wir nicht tun, sonst würden wir schnell verarmen. Aber wir können Herzensgemeinschaft mit ihm haben, indem wir die größte Gabe Gottes empfangen, seinen Sohn, Jesus, der in unserem Herzen wohnt, und auch uns für das Geben von Geld, Einkommen, Zeit, Bequemlichkeit, Medien, die wir einsetzen, ihm öffnen und zur Verfügung stellen. Manche Geldausgaben sind nur Kompensation, das heißt eine Art Ausgleich für innere Bitterkeit. Mancher spürt, dass ihm etwas fehlt und möchte es ausgleichen durch äußere Dinge, die er sich leistet und dadurch sein Leben versucht aufzuwerten. Ein interessanter Satz, den ich las, da hieß es, glückliche Leute bringen mehr Geld nach Hause und geben weniger aus. Glückliche Leute bringen mehr Geld nach Hause und geben weniger aus. Warum? Weil sie darin wahrscheinlich nicht so ihre Bestätigung suchen müssen, kommen sie damit besser aus. Wenn ich alles zusammenfasse, gab es zwei Grundsätze. Das eine war, Geld regiert die Welt und das andere ist, geben ist seliger als nehmen. Das eine heißt also, bau dir dein kleines Reich auf, sieh zu, dass dir nichts abhanden kommt, dass du es schützt und hütest und für deine Macht und deinen Einfluss entfaltest. Und das andere hieß, suche Herzensgemeinschaft mit Gott, der ein gebender Gott ist. Öffne dich für das, was auch ihm wichtig ist, an Menschen und auch an Einsatz. Sammle dir Schätze im Himmel und nicht auf Erden, die ja spätestens der Tod wegnehmen wird, sondern Werte, die bleiben, weil sie durch Dankbarkeit Gott zur Verfügung gestellt werden. Der größte Wert ist nicht die größte Summe, die ich Gott zur Verfügung stelle, sondern mein Herz. Und wenn das Gott gehört, dann gewinnt er Einfluss in meinem ganzen Leben. Wir loben dich, Vater, über diese wunderbaren Gabe deines Sohnes, Jesus Christus, für uns, auch über all dem Guten, was du uns gibst, und beten, dass du uns führst, es recht zu verwalten und auch Jesus in seiner Liebe immer mehr zu erfahren. Amen.